Kiste BTO Beyond CRVS 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche blicken wir auf die innenpolitischen Folgen des Ukraine-Krieges. Und zwar wissen wir ja, die Bundeswehr kriegt plötzlich viel Geld, war auch Zeit. Wir wissen auch, dass wir natürlich deutlich mehr in die erneuerbaren Energien investieren wollen und werden. Dazu spreche ich mit einem Experten, ob das so sinnvoll ist und wie es funktionieren kann. Und wir haben natürlich die Fragen auch, die sich daraus ergeben, perspektivisch, nämlich die Frage, was heißt das eigentlich für die EU und für den Euro? Wird der Euro dank der Krise gerettet?
BTO Beyond CRBS 2.0.
Die Bundesregierung hat wichtige Schlussfolgerungen aus dem Krieg in der Ukraine gezogen. Einige, wie die Sanierung der Bundeswehr, waren sicherlich eine große Überraschung.
Wir werden dafür ein Sondervermögen Bundeswehr einrichten. Und ich bin Bundesfinanzminister Lindner sehr dankbar für seine Unterstützung dabei. Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Die Mittel werden wir für notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben nutzen. Wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren.
100 Milliarden sollen also nun in einem Sondervermögen die Wehrfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland wiederherstellen. Höchste Zeit, würde ich sagen, nachdem ich gehört habe, dass alleine 20 Milliarden erforderlich sind, um den Mindestbestand an Munition wieder aufzufüllen, den wir eigentlich nach NATO-Vereinbarungen haben sollten. Dauerhaft soll nun also auch das Ziel von Verteidigungsausgaben in Höhe von 2% des Bruttoinlandsproduktes eingehalten werden. Hier hat die deutsche Politik in beeindruckender Geschwindigkeit eine abrupte Kehrtwende vollzogen. Und diese geht meines Erachtens noch über den Atomausstieg hinaus, der infolge des Atomunfalls, beziehungsweise genauer gesagt des Tsunamis in Japan vollzogen wurde. Was hier passiert, ist Folgendes. Eine latente Verbindlichkeit wird plötzlich schlagend. Denn es ist keine neue Information, dass die Bundeswehr nicht mehr kampffähig war. Schon vorher gab es Schätzungen, sogar noch größere Schätzungen von Richtung 120 Milliarden Euro, die erforderlich wären, um die Bundeswehr wieder funktionsfähig zu bekommen. Übrigens, die dauerhafte Erhöhung des Wehretats auf diese 2% vom Bruttoinlandsprodukt entspricht ungefähr 21 Milliarden Euro pro Jahr, was über einen Zeitraum von 30 Jahren in Summe 730 Milliarden Euro ausmacht, die wir zusätzlich ausgeben und die natürlich an anderer Stelle fehlen oder irgendwo beschafft werden müssen. Leider, das ist wirklich ein großes Leider, ist die Bundeswehr nicht der einzige Bereich, wo uns die Tatsache, dass die Politik in den letzten 20 Jahren das Land auf Verschleiß gefahren hat, teuer zu stehen kommt. Wir haben das gesehen bei der mangelnden Vorbereitung auf die Pandemie, obwohl es entsprechende Pläne gab. Wir wissen das beim Thema Investitionen in die Infrastruktur. Ich erinnere daran, nur Irland, Italien und Portugal investieren so wenig in die staatliche Infrastruktur wie Deutschland. Frankreich beispielsweise investiert pro Jahr 1,1 Prozentpunkte relativ zum Bruttoinlandsprodukt mehr als der deutsche Staat. Auf uns übertragen entspräche dies 38 Milliarden Euro an staatlichen Investitionen zusätzlich. Nochmal, pro Jahr. Und auch hier gibt es einen Rückstau. Ungefähr 120 Milliarden Euro sind erforderlich, um den unmittelbaren Investitionsbedarf für die Sanierung der Infrastruktur in Deutschland zu decken. Über einen Zeitraum von 30 Jahren wären also alleine hierfür 1.260 Milliarden Euro fällig. Zusätzlich zu den gerade eben schon diskutierten 730 Milliarden für die Bundeswehr. Die Liste der Lasten, die jetzt demnächst in den kommenden Jahren offensichtlich werden, lässt sich beliebig fortsetzen. Ungedeckte Versprechen für Renten und Pensionen und die Gesundheitsversorgung der alternden Bevölkerung. Schon mehrfach Thema in diesem Podcast. Unzureichende Leistungsfähigkeit des Bildungssystems und damit perspektivisch geringere künftige Einkommen. Fehlender Integrationserfolg bei Zuwanderern. Nicht missverstehen, wir haben Erfolge, aber wir bräuchten deutlich mehr Erfolge und deutlich höhere Qualifikationen im Schnitt. Wir haben bekanntlich eine sehr hohe Quote an Schulabbrechern und Ausbildungsabbrechern, gerade von Menschen mit Migrationshintergrund, und das müssen wir ändern. Und letztlich noch unsere zwar moralisch richtige, aber leider sehr ineffiziente und ineffektive Vorgehensweise beim Thema Klimaschutz. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese latenten Verpflichtungen unseres Staates offenkundig werden. Und wir wissen, es hat den deutschen Staat in den Jahren bis zur Corona-Krise nicht an Mitteln gefehlt. Die Steuereinnahmen sprudelten dank guter Konjunktur, die Steuer- und Abgabenquote stieg um 3 Prozentpunkte vom Bruttoinlandsprodukt und die Zinsausgaben fielen drastisch im Zuge der Nullzinspolitik der EZB. Verwendet haben unsere Politiker die Mittel überwiegend für den Konsum, vor allem auch zur Ausweitung des Sozialstaats, dessen Volumen 2019, also auch vor Corona, den höchsten Stand in Nicht-Rezessionszeiten erreichte. Wir müssen uns endlich ehrlich machen über die anstehenden Ausgaben und deren Finanzierung. Denn einfach nur die Steuer- und Abgabenquote weiter zu erhöhen, ist der falsche Weg. Vergessen wir nicht, nicht nur unser Staat ist bei einer sauberen Bilanzierung längst nicht so reich, wie von der Politik gerne behauptet, sondern auch die Bürger und Bürgerinnen verfügen über weniger Vermögen und ächzen unter einer hohen Steuer- und Abgabenlast. Nötig ist meines Erachtens ein umfassendes Programm zur Stärkung des Wirtschaftswachstums, zur Erhöhung der gesamtwirtschaftlichen Investitionsquote und zum Umbau des Steuer- und Abgabensystems. Denn da kann man sicherlich einiges korrigieren. Für mich zum Beispiel sicherlich ein Thema ist die Entlastung des Faktors Arbeit und im Gegenzug kann man durchaus darüber nachdenken, Vermögen höher zu besteuern. Die Politik muss entsprechend handeln. Sie muss endlich Investitionen vor Konsum stellen und sie muss erkennen, dass wir uns eben nicht alles leisten können. Das Traurige ist, wir haben die guten Jahre nicht genutzt. Jetzt ist es höchste Zeit für einen Kassensturz und dieser Kassensturz findet statt im Umfeld, was deutlich schwieriger ist als die guten Jahre. Schade, aber leider liegt es wohl an der Politik, dass die Politik sich eben nicht disziplinieren kann, um in guten Zeiten auch langfristig zu denken. Der andere Kurswechsel fand bei der Energiepolitik statt. Deutschland soll unabhängiger von russischem Erdgas werden. Und dies soll auf 2 Wegen geschehen. Zum einen durch den Aufbau alternativer Lieferanten und natürlich einen noch rascheren Ausbau der erneuerbaren Energien. Schon bis 2035 soll unser Strom ausschließlich aus erneuerbaren Quellen stammen.
Kurzfristig kann es sein, dass wir vorsichtshalber, um vorbereitet zu sein für das Schlimmste, Kohlekraftwerke in der Reserve halten müssen, vielleicht sogar laufen lassen müssen. Da muss der Pragmatismus jede politische Festlegung schlagen. Die Versorgungssicherheit muss gewährleistet sein und das werde ich auch tun. Schon mittelfristig allerdings sind die beiden Dinge nicht gegeneinander zu stellen, sondern das Einzige, was niemandem gehört, ist der Wind und ist die Sonne. Und deswegen sind wir klug beraten, diesen Weg zu gehen. Und es kommt eben dazu, dass diese Energien dann auch beispiellos günstig sind, wenn sie erst einmal aufgebaut sind.
Wir haben jetzt die ersten Gesetzesentwürfe zum Osterpaket in die Ressortabstimmung gegeben. Und ja, wir planen eine wirkliche nationale Kraftanstrengung, um die Erneuerbaren schneller voranzubringen, in die Fläche zu bekommen. Wir können es uns einfach nicht mehr leisten, dass wir hier Jahre brauchen, um die Technologien, die wir heute schon haben, die wir kennen, die zugänglich sind, bei uns zu nutzen. Es ist nicht nur eine Frage von Klimaschutz, sondern wirklich von Sicherheit. Da müssen wir jetzt alles geben.
So zumindest die Aussagen gegenüber dem Deutschlandfunk. Meine Skepsis bezüglich der Energiewende ist bekannt und deshalb dachte ich mir, Hör doch auf, kritisch zu sein, sondern sprich lieber mit jemandem, der wirklich in dem Markt tätig ist, als einem Experten, der sich tagtäglich mit der deutschen Energiewirtschaft beschäftigt.
Hans König leitet das Beratungsgeschäft von Aurora Energy Research. Er berät Energieversorger, politische Entscheidungsträger und Investoren in allen Aspekten der zentraleuropäischen Strom- und Gasmärkte. Vor seiner Tätigkeit bei Aurora arbeitete Hans König als persönlicher Assistent von Professor Roland Berger, dem Gründer des gleichnamigen Beratungsunternehmens, sowie bei der Boston Consulting Group, dem Auswärtigen Amt und dem International Energy Forum. Hans König studierte Philosophie, Politik und Volkswirtschaftslehre an der University of Oxford und hält einen Master in internationalen Beziehungen und Volkswirtschaftslehre von der Johns Hopkins School of Advanced International Studies in Bologna und Washington.
Sehr geehrter Herr König, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu können.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Herr König, bevor wir inhaltlich anfangen, vielleicht sagen Sie mal ganz kurz zu dem, was Sie machen, damit die Hörer wissen, was Sie eigentlich beruflich machen und warum Sie heute hier bei mir zu Gast sind.
Ich leite das Beratungsgeschäft in Deutschland und einigen Ländern bei Aurora Energy Research. Aurora ist ein Unternehmen, das langfristige Energiemarktmodellierung macht. Das heißt, wir bauen Modelle, Computermodelle von Energiesystemen, Strommarkt, Gasmarkt, Wasserstoff und so weiter und so fort und nutzen diese Modelle, um Entscheidungsträger in den Energiemärkten zu beraten. Also darunter sind fast alle großen europäischen Energieversorger, große Finanzinvestoren, Banken, aber auch politische Entscheidungsträger.
Das heißt, wenn ich jetzt also höre, dass in der Ukraine jemand einmarschiert, dann kann ich sie anrufen und kann sofort sagen, was bedeutet das eigentlich, wenn wir jetzt weniger Gas bekommen?
Die Anrufe bekommen wir diese Tage natürlich sehr oft. Das ist eigentlich der Schwerpunkt unserer Arbeit, muss ich dazu sagen. Also eigentlich arbeiten wir langfristig. Also der Fokus sind politische Entscheidungen, Investitionsentscheidungen, die über 15, 20 Jahre gemacht werden und sich über die Zeiträume refinanzieren. Aber klar, wir bekommen gerade sehr viele Fragen, wie man jetzt auch kurzfristig mit Blick auf den nächsten Winter zum Beispiel das russische Gas ersetzen könnte, sollte ein Lieferschock kommen.
Dann rufe ich Sie dahingehend auch mal an. Was sollte man denn tun? Ich meine, ist es überhaupt ein Thema? Es ist wahrscheinlich schon ein Thema, weil ich lese ja in der Presse, wie wir alle auch, wir haben einen hohen Anteil an russischem Gas. Das brauchen wir fürs Heizen, das brauchen wir für die Stromerzeugung. Ich glaube, 40%, glaube ich, so ungefähr ist sozusagen der Anteil. Was ist denn jetzt das konkret? Ich meine, jetzt haben wir Glück, der Winter ist bald vorbei, aber was ist jetzt das Szenario? Also was antworten Sie Ihren Kunden?
Genau, also es gibt jetzt, glaube ich, für die nächsten Monate, aber auch für die nächsten Jahre eigentlich drei große Szenarien, die man sich vorstellen kann. Das eine ist ein kompletter Lieferstopp und es kommt ab in ein paar Tagen oder wann auch immer kein weiteres Gas mehr nach Europa und es werden auch die bestehenden Langfristverträge nicht erfüllt. Das mittlere Szenario wäre, dass es weiter so geht, wie es in den letzten Monaten schon war. Also Russland erfüllt weiterhin seine Langfristverträge, aber verkauft keine kurzfristigen Mengen in den Gasmarkt. Das würde zu einer gewissen Knappheit führen, aber wäre grundsätzlich handelbar. Oder dritte Option, es kommt irgendwie zu einer Entspannung. Ja? Und also das kann natürlich irgendwie ein politischer Kompromiss sein jetzt um die Ukraine, dass die Situation da, dass es da einen Frieden gibt und Nord Stream 2 doch kommt und so weiter. Fehlt mir ehrlich gesagt die Fantasie, wie das passieren soll. Aber kann man nicht ausschließen. Die andere Möglichkeit für dieses dritte Szenario wäre sicherlich ein militärischer Sieg von Russland in der Ukraine. Denn sobald die Ukraine unter der Kontrolle haben, haben sie ja auch kein Problem mehr damit, Gas durch die Ukraine zu schicken, weil ihnen dann ja das Pipeline-System auch untersteht. Ja, die Nord Stream 2 war ja primär ein Versuch, die Ukraine zu umgehen. Also die drei Möglichkeiten gibt es. Möglichkeiten 2 und 3 sind aus Sicht der Gasmärkte und der Versorgungssicherheit handelbar. Das erste Szenario wäre in der Tat mit Blick auf den nächsten Winter sehr problematisch.
Das hieße dann wann? Also wir müssten jetzt im Prinzip innerhalb von 6 Monaten ein Flüssiggasterminal bauen in der Ostsee oder was muss ich mir vorstellen als Antwort?
Das geht nicht. Also ich glaube, das ist klar. Das ist eine mittelfristige Lösung und ich glaube, die ist auch sinnvoll. Also Herr Habeck hat ja jetzt angekündigt, dass zwei Flüssiggasterminals gebaut werden sollen, aber die brauchen mindestens 3, eher 4 bis 5 Jahre, bis die da stehen. Also das ist kurzfristig keine Lösung. Was man kurzfristig tun kann, da muss man sich mal anschauen, wofür das Erdgas in Deutschland eigentlich verwendet wird. Es ist so, dass ein bisschen weniger als die Hälfte geht in die Raumwärme, also von Haushalten, von Gewerbe und so weiter. Ungefähr 35% geht in die Industrie, wird da insbesondere für die auch Wärmeerzeugung, also von Hochtemperaturwärme 200, 300, 500 Grad verwendet, und ungefähr 20% geht in die Stromversorgung. In der Raumwärme hat man kurzfristig relativ wenige Hebel, die man ziehen kann. Ja? Also da kann man jetzt natürlich versuchen, noch ein bisschen mehr zu sanieren den Sommer über. Man kann Wärmepumpen einbauen und so weiter, aber da werde ich nicht die großen Mengen bewegen. Da kann man im Endeffekt im nächsten Winter die Leute dazu anhalten, ein bisschen weniger zu heizen. Das spart in der Tat Gas ein. Aber da hat man keine großen Hebel. In der Industrie ist es so, dass die Wärmeerzeuger teilweise redundant ausgelegt sind. Das heißt, es gibt Industrieunternehmen, die beispielsweise einen Gaswärmeerzeuger haben, aber auch einen Backup-Erdölwärme, also Heizölwärmeerzeuger. Und da gibt es gewisse Umstellungspotenziale. Wie groß die sind, dazu kenne ich zumindest keine guten Zahlen. Das ist jetzt sicher ein Fokus für die nächsten Monate, das zu erheben, um zu schauen, okay, wie viel kann man da denn noch rausholen. Und das Gleiche gilt für die Stromerzeugung. Ja, also da kann ich natürlich auch statt mit Gaskraftwerken den Strom auf andere Art und Weise erzeugen. Welche Hebel habe ich da? Also die Kohlekraftwerke laufen eh schon wieder. Also das passiert quasi im Markt. Ja, dadurch, dass Gas im Moment schon so teuer ist, laufen die Gaskraftwerke wieder mehr und der Gasverbrauch im Stromsektor geht runter. Also das ist quasi ein automatischer...
Also die Kohlekraftwerke laufen mehr.
Genau.
Die Kohlekraftwerke laufen mehr.
Genau.
Und die Gaskraftwerke werden ersetzt einfach auf ihren Preiseffekt.
Genau, okay. Genau. Aber da bleibt natürlich noch was. Ja. Und ich frage, was mache ich damit? Damit kann ich, da kann ich ungefähr bei 2/3 gar nicht mal so viel machen, weil das Gaskraftwerke sind, die in Kraft-Wärme-Kopplung laufen, also auch für die Fernwärme laufen. Und da, die kann ich teilweise auch mit Öl betreiben und so weiter. Das kann man alles diskutieren. Aber die brauche ich, um zum Beispiel Berlin mit Fernwärme zu versorgen. Das heißt, da nützt es mir jetzt auch nicht, dass ich irgendwie die Kernkraftwerke die Laufzeit verlängere. Für das verbleibende Drittel, also das ist dann ungefähr noch so 7-8% des Gasverbrauchs, da habe ich tatsächlich einen Hebel, wo ich mit so Dingen wie Laufzeitverlängerung Kernkraftwerke oder Zurückbringen von Braunkohlekraftwerken, die man in Reserven geschoben hat, wo ich was bewegen kann. Und das wird ja gerade auch schon diskutiert.
Bevor wir jetzt auf die Folgen für die Energiewende eingehen, vielleicht nur eine kurze Frage. Das heißt, die Strategie muss jetzt im Sommer sein, für den Fall, dass wir das Szenario haben, dass es im Herbst kein Gas gibt, entweder weil Russland nicht an uns liefert oder weil wir weitere Sanktionen verhängen wollen in Angesicht noch schrecklicher Ereignisse in der Ukraine. Dann hieße das doch, wir müssten jetzt irgendwie die Lager füllen. Weil ich habe verstanden, sonst sitzen wir im Kalten und die Industrie kann nicht produzieren. Ist das überhaupt realistisch, dass uns das gelingt, die Lager zu füllen, wenn Russland jetzt, sagen wir so, wie im letzten Jahr, die haben ja im Prinzip im Vorfeld des Angriffs ja letztes Jahr schon nichts dazu beigetragen, die Lager zu füllen, sondern haben im Prinzip nur vertragsgemäß geliefert. Sind wir da wehrlos oder gibt es Ansatzpunkte?
Ich würde es in zwei unterfallen oder teilen. Zum einen ist es physisch möglich, also gibt es die Kapazitäten flüssiggasseitig von anderen Gasquellen und so weiter, die Lager voll zu bekommen. Und zweitens, macht der Markt das? Die Antwort auf die erste Frage ist ja, es ist physisch möglich. Es ist, man kann, auch wenn Russland nicht liefert, kann man über Flüssiggas, über andere Versorgungsquellen und so weiter genug physisches Gas nach Deutschland bekommen, um die Lager relativ voll zu bekommen. Nicht nur nach Deutschland, sondern auch nach Europa, ist ja ein europäischer Markt. Und nach Deutschland bekommen wir überhaupt kein Flüssiggas im Moment, weil wir keine Terminals haben. Aber die große Frage ist, schafft der Markt das? Weil die Bezugskosten für das Erdgas, um die Speicher aufzufüllen, sind ja auch viel höher als üblich. Normalerweise haben wir Gaspreise, die ungefähr beim Fünftel von den aktuellen sind. Und so viel Gas einzukaufen zu den aktuellen Gaspreisen, das müssen sich die Gashändler ja erstmal leisten können, also auch vom Kapital her. Und es kann durchaus sein, dass es da dann politische Unterstützung auch brauchen wird, um die Speicher vollzubekommen, was absolut nötig ist mit Blick auf den nächsten Winter. Da ist die Regierung aber auch schon dran.
Was natürlich klar heißt, also es ist unsicher, dass es klappt. Und wenn es klappen würde, wäre es extrem teuer. Also muss man ganz klar sagen, also einen Effekt haben wir auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall nachhaltig hohe Preise.
Das ist so und das wird natürlich für die Industrie jetzt kurzfristig zum großen Wettbewerbsproblem. Da kann man nicht drum rumbringen.
Ja, wird es denn zum Wettbewerbsproblem nur für Deutsche? Ich meine, der hohe Gaspreis trifft doch eigentlich alle auf der Welt. Oder ist es in der Tat so, dass andere Regionen, ich meine jetzt nicht mal die Chemieindustrie, jetzt bin ich jetzt kein Fachmann, aber die Chemieindustrie produziert in Deutschland, sie produziert aber, gibt's ja auch Chemiefabrikationen auch im Mittleren Osten bereits. Also sagt man im Prinzip, dieser Kostenvorteil, nah an der Quelle zu sein, der wird noch größer und das beeinflusst natürlich dann die Wettbewerbsfähigkeit der Branche. Ist das so ein bisschen die Logik oder übersehe ich da was?
Ja, es kommt drauf an. Also die Chemieindustrie ist in dem Sinne speziell, dass sie das Gas ja nicht nur zur Verwendung als Energiequelle braucht, sondern auch eine stoffliche Verwendung dafür hat. Das ist anders als viele andere Industrien, die zum Beispiel, wenn man Wärme erzeugt, das kann man mit Strom machen, das kann man mit Kohle machen und so weiter und so fort. Und die ist in der Tat grundsätzlich mal überall relativ ähnlich dem ausgesetzt. Es sei denn, sie hat langfristige Verträge abgeschlossen. Und das ist, glaube ich, genau das Problem, dass in vielen anderen Ländern haben Abnehmer langfristige Energielieferverträge abgeschlossen, die auch gewisse Preissicherheit ihnen dann geben. Während wir jetzt natürlich in einen absoluten Verkäufermarkt reingehen, um LNG zu kaufen. Die Marktpreise sind für Gas sind so hoch, wie sie noch nie waren. Und wir versuchen jetzt gerade kurzfristig enorme Mengen LNG einzukaufen. Da sind natürlich die das verkaufen, in einer sehr guten Verhandlungsposition.
Und wir haben natürlich auch den Effekt, wenn wir das dann kaufen, dann verdrängen wir auch ärmere Länder. Ich glaube, es hat sogar was zum sozialen Aspekt, nicht? Wenn jetzt die westliche Welt im Prinzip in der Lage ist, die hohen Preise zu bezahlen, andere Länder können es viel weniger, ärmere Länder, also haben wir sogar fast ein Gerechtigkeitsthema global aufgrund dieser Sache. Aber vielleicht kommen wir mal zu dem Thema Strommarkt. Also ich habe jetzt ja Herrn Habeck gut zugehört, ich habe auch Frau Brandner im Deutschlandfunk gut zugehört und die Aussage ist, gar keine Probleme in gewisser Hinsicht, sondern es ist eine Bestätigung der Überlegungen der Grünen. Wir müssen noch schneller auf erneuerbare Energien umsteigen und wir werden bereits im Jahr 2035 100% unseres Stroms aus erneuerbaren Energien gewinnen. So. Und jetzt mache ich den Podcast ja schon ein paar Monate, hatte auch schon mal Gesprächspartner, die gesagt haben, es ist alles technisch gar nicht möglich und so weiter. Und wir beide haben auch schon länger Kontakt gehabt, jetzt nicht gerade erst seit dem Ukraine-Konflikt uns verabredet. Jetzt schauen wir nochmal auf, Sie sind der Experte, Sie schauen auf den Strommarkt. Jetzt sagen Sie mir nochmal erstmal, ist das das richtige Ziel und ist es ein realistisches Ziel, was da postuliert wird? Oder wird da jetzt quasi die Krise zum Anlass genommen, quasi im beschleunigten Weg in die falsche Richtung zu marschieren?
Ist es ein richtiges Ziel grundsätzlich? Ich glaube, es ist ein möglicher Weg in ein klimaneutrales Energiesystem. Also es gibt ja zahlreiche Studien von uns, von anderen, aber auch für alle anderen möglichen Länder, die zeigen, dass solche Energiesysteme oder auch Stromsysteme jetzt erstmal 2035 möglich sind. Zwei Fragen darunter. Ist es der beste Mix? Ist es das kostengünstigste System, 100% erneuerbare versus andere Optionen? Zweitens, ist es in dieser Zeitachse, also bis 2035, erreichbar von den Ausbauten, die ich bis dahin brauche. Ob es das kostengünstigste ist, da gibt's unterschiedliche Szenarien. Also es gibt da Szenarien, die zum Schluss kommen, das ist das günstigste. Es gibt auch Szenarien, die zum Schluss kommen, okay, gewisse Teile Atomenergie, gewisse Teile CCS zum Beispiel, also CO2-Abschaltung und Speicherung, sind günstiger. Also da im Endeffekt ist sich da die Fachwelt auch nicht hundertprozentig einig, ob es der günstigste Weg ist von allen, aber es ist zumindest grundsätzlich ein möglicher Weg. Wir können gleich noch darüber reden, ob es sinnvoll ist, in Deutschland so viele Optionen auszuschließen, wie wir tun. Das hat auch politische Gründe und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich ist es ein möglicher Weg. Bis 2035 ist es ein extrem ambitionierter Weg. Also da will ich gar nicht drum herum reden. Aber ich glaube, das ist auch allen in der Politik klar. Ja? Also das bedeutet eine enorme Beschleunigung des erneuerbaren Ausbaus und insbesondere auch des Netzausbaus. Und was wir in der Planung bisher noch nicht so klar wird, und ich glaube, das muss jetzt auch, also die Übertragungsnetzbetreiber müssen sich jetzt erstmal hinsetzen und das alles durchplanen, ist, was heißt das eigentlich für die Netze? und wie bekommen wir die in diesem Zeitraum so ausgebaut, dass sie 100% Erneuerbare übertragen können. Also das sind, glaube ich, das sind die beiden größten Herausforderungen, so viel zu bauen, so viel genehmigt bekommen und so zu bekommen und so weiter und so fort und die Netze dafür vorzubereiten. Leistbar ist das grundsätzlich, weil die Kosten für die erneuerbaren Energien ja schon extrem stark gefallen sind und auch weiter fallen werden.
Sie haben jetzt das Thema der Speicherung gar nicht erwähnt. Und für mich war also, Sie haben es gerade Netze, ich weiß, wir brauchen mehr Netze vom Norden nach Süden, damit die Windkraft im Süden ankommt. Aber Sie haben ja das Thema Speichern. Wir haben immer noch das Thema, es gibt Zeiten, wo der Wind nicht weht und es gibt Zeiten, wo die Sonne nicht scheint. Was oftmals in der Diskussion, zumindest in meiner Wahrnehmung, immer verdrängt wird, ist die Notwendigkeit, dass Strom auf die Millisekunde genau zur Verfügung steht. Es nützt nicht, wenn wir in Summe genug Strom haben, aber nicht immer pro Sekunde den richtigen Strom haben. Und es nützt uns auch nicht, wenn wir ganz viel Überschussproduktion haben, wenn wir halt dann 2 Wochen haben oder alleine schon unter nur 5 Sekunden haben, wo wir keine Produktion haben. Warum haben Sie Speicher nicht erwähnt? Ist das kein Problem?
Das ist ehrlich gesagt der letzte Schritt und deswegen ist das jetzt so auf 5 oder vielleicht auch 10 Jahre Sicht nicht die große Herausforderung. Ich sage Ihnen auch warum. 80-90% Dekarbonisierung des Stromsystems ist mit den heutigen Erneuerbaren ohne Probleme machbar. Ja? Also das heißt, ich baue Offshore-Wind, ich baue Onshore-Wind, ich baue Solar. Und ich habe dann, dadurch verringere ich immer mehr die sogenannte Residuallast, also die Last, die flexibel erbracht werden muss durch Technologien, die regelbar sind. Wir haben im Bestand eine grundsätzlich sehr gute Technologie, um die Residuallast zu decken. Und das sind kleine flexible Gaskraftwerke. Dafür muss das Gas da sein, deswegen brauchen wir LNG-Terminals und so weiter und so fort. Die Technologie kann das sehr gut und kann das auch relativ günstig, ist aber natürlich nicht klimaneutral. Deswegen ist die Frage, was brauche ich dann in den nächsten Schritt oder was brauche ich dann für 100% Erneuerbare? Da habe ich dann als Backstop-Technologie Wasserstoff. Ja? Also die Gaskraftwerke, die jetzt in den nächsten 10 Jahren gebaut werden sollen, die sollen ja, das ist die politische Ansage, das geht auch technisch, sagen alle Hersteller, mit Wasserstoff auch betrieben werden können. Ja? Das heißt, ich muss dann irgendwann den Wechsel machen von fossilem Erdgas zu Wasserstoff und dann bin ich klimaneutral. Das ist teuer, keine Frage. Also die letzten paar hundert Stunden des Stromsystems zu dekarbonisieren, werden deutlich teurer als die paar tausend Stunden davor. Aber es ist technologisch leistbar und es ist aus Sicht des Klimas, ehrlich gesagt, noch relativ egal, ob das Mitte der 30er oder Ende der 30er passiert. Weil wenn ich ein 80-90% erneuerbares Stromsystem habe und den Rest mit Erdgas mache, das ist schon so viel weniger emissionsintensiv als das aktuelle System. Da habe ich eben, wie gesagt, schon 90% plus der Emissionen eingespart. Und wann ich die letzten 10% mache, also daran wird das Klima nicht zugrunde gehen aus meiner Sicht. Letzter Punkt zur Speicherung. Also ich habe als Backstop-Technologie habe ich immer Wasserstoff. Es gibt aber noch eine ganze Reihe anderer Technologien, die noch günstiger werden könnten als Wasserstoff, an denen gerade geforscht wird und die das gegebenenfalls besser und noch günstiger hinbekommen können. Also mal ein paar Beispiele zu den sogenannten Flüssigluftspeicher, Hochtemperatur-Wärmespeicher, Eisenluftspeicher. Das sind alles Technologien, die sich in verschiedenen frühen Entwicklungsstadien befinden. Und da kann es durchaus noch sein, dass die günstiger werden, als einfach Wasserstoff zu speichern und dann in der Gasturbine oder in der Brennstoffzelle wieder rück zu verstromen. Aber das ist nicht eine Entscheidung, die wir jetzt treffen müssen, weil wir eben allein mit vielen Erneuerbaren plus Erdgas als Backup ein weitgehend dekarbonisiertes Stromsystem hinbekommen.
Das heißt, wenn die Politik jetzt sagt, oh, wir haben eine Lehre gezogen aus dem Krieg und wir machen jetzt schneller, dann ist eigentlich nur das Schneller das Neue, weil weiterhin Gaskraftwerke gebaut werden. Und man nimmt das Gas dann nicht von den Russen, sondern man nimmt das Gas von den Kataris.
Wir haben ja eine bestimmte Menge an Gasspeichern in Europa. Also die können Größenordnung 1000 Terawattstunden an Gas können wir in Europa speichern. Das ist größenordnungsmäßig die gesamte deutsche Gasnachfrage. Wir sind in den Sektoren außerhalb des Stromsektors, also Wärme, Industrie und so weiter, da sind wir seit Jahren schon auf einem absteigenden Trend, was die Gasnachfrage angeht. Im Stromsektor ist es wahrscheinlich so, dass wir in den nächsten Jahren ja, kommt drauf an, was jetzt gemacht wird, aber wenn jetzt keine kurzfristigen Maßnahmen getroffen werden, wie Atomkraft verlängern, gegebenenfalls Kohle zurückbringen, dann würden wir einen leichten Anstieg an der Gasnachfrage sehen, aber auch dann durch den erneuerbaren Ausbau eine absinkende Nachfrage. Das heißt, in Summe bin ich in 10 Jahren oder in 15 Jahren in einer Welt, wo ich verhältnismäßig zu meinem dann noch verbleibenden Verbrauch sehr viel mehr Speicherkapazitäten habe. Die können diese Flexibilität dann auch relativ gut bereitstellen.
Gut, deswegen ist alles teuer. Jetzt habe ich mal eine Frage. Nehmen wir mal eine fiktive Welt an, wo wir schon genug Wasserstoff hätten. Haben wir ja gar nicht. Aber nehmen wir mal, wir hätten irgendwie die Saudis hätten oder die sonst wo in der Wüste hätten sie große Kapazitäten aufgebaut und Wasserstoff könnten wir importieren wie Öl oder Gas. Würden wir dann auf genauso ein Stromsystem gehen, wie wir es jetzt vorhaben? Also ich habe Sie so verstanden, korrigieren Sie, wenn ich verstanden habe. Sie haben gesagt 90% Erneuerbare, 10% Backup, so ungefähr. Wenn wir jetzt Wasserstoff zur Verfügung hätten, würden wir immer noch auf 90-10 gehen oder würden wir gehen auf 60-40?
Also wir würden immer noch auf 90-10 gehen, irgend sowas in der Richtung aus Kostengründen.
Sie sagen, es wäre immer noch günstiger, das ist die Frage, das ist ja mein Punkt.
Genau, aber die Menge des Stroms wäre eine andere. Ich glaube, die Hauptfrage ist ja, wie viel von dem Wasserstoff, den wir importieren werden. Alle sind sich einig, wir werden Wasserstoff importieren müssen. Ja? Also keiner... Die Bundesregierung nicht, Agroenergiewende nicht, wir nicht und so weiter, sagt, dass wir Wasserstoff und E-Fuels und so weiter nicht importieren müssen. Ja, das ist in den ganzen Szenarien drin. Und die große Frage ist, wie viel von dem Wasserstoff ist es ökonomisch und ist es politisch vertretbar hier zu machen, versus wie viel muss importiert werden. Und ist natürlich hier eine politische Frage, ja, also wie viele Windparks können hier politisch akzeptiert werden. Und dann ist es eine Kostenfrage, wie günstig wird der Wasserstofftransport. Weil ja, natürlich kann ich in Saudi-Arabien Wasserstoff extrem günstig herstellen, ja. Aber was im Moment sehr teuer ist, ist den Wasserstoff über lange Strecken zu transportieren. Wenn das irgendwann mal sehr günstig werden sollte, dann verdrängt das hier die lokale Wasserstoffproduktion und erfordert dann wiederum weniger erneuerbaren Ausbau, aber der relative erneuerbaren Anteil bleibt dann der gleiche, nur dass die Stromnachfrage geringer ist. Wo wir, glaube ich, nicht hinkommen werden, selbst wenn Wasserstoffimporte sehr günstig werden, ist, dass Wasserstoff günstiger ist, zum Beispiel zum Heizen, ja, oder für Autos. Dort ist die Direktnutzung von Elektrizität einfach so viel günstiger und so viel effizienter, dass wir nach unseren Szenarien, aber da kommen auch andere zu dem Schluss, nicht zu dem Punkt kommen werden, wo Wasserstoffexporte massiv hier die Stromnachfrage senken werden, weil wir nicht direkt elektrifizieren.
Also Sie sagen, der Traum von mir, dass ich meine Heizung umstelle auf Wasserstoff, statt die Fußboden rauszureißen und Fußbodenheizung und Ähnliches einzubauen als Voraussetzung für eine Wärmepumpe, das sagen Sie, Herr Stelter, schminken Sie es ab, Sie müssen den Boden rausreißen, weil Sie werden nicht mit...
Nee, Sie müssen nicht den Boden für die Wärmepumpe rausreißen. Also das ist auch so eine fast Urban Legend, könnte man sagen. Also es gibt mittlerweile Hochtemperatur-Wärmepumpen, die auch ohne weiteres mit normalen Heizkörpern arbeiten können. Also das ist sehr gebäudespezifisch. Es ist natürlich immer möglich, irgendwie das eine Gebäude zu zeigen, wo das genau nicht geht. Aber im Großen und Ganzen, was den Gebäudestock angeht, kann man auch in Bestandsgebäude Wärmepumpen ohne eine Komplettsanierung mit Fußbodenheizung und so weiter und so fort einbauen.
Also wenn wir schon bei der technischen Frage sind, ich hatte ja vor ein paar Wochen Professor Dittmer zu Gast, ich hatte sie auch auf den Podcast hingewiesen, der ja als... Und ich glaube, einige Hörer haben ihm, glaube ich, unterstellt, dass er jetzt böswillig alles schlecht rechnet. Würde ich überhaupt nicht tun, sondern ich fand es eigentlich ein interessantes Gespräch, der als Physiker und Ingenieur gesagt hat, letztlich haben wir physikalische Grenzen. Wir haben einfach, ich bin jetzt Kaufmann, ich mache es ein bisschen laienhaft, der hat im Prinzip gesagt, wir haben einfach, im erneuerbaren Energienbereich ist ein sehr ineffizientes System. Das ist in meinen Worten. Wir haben also die Windräder, die sind nicht immer voll ausgelastet, deshalb muss ich viele Windräder bauen. Die Leitungen sind nicht mehr voll ausgelastet, also muss ich viele Leitungen bauen. Die Batterien muss ich noch dazu bauen und dann muss ich die Nachfrage flexibilisieren, nach dem Motto, ich produziere, wenn der Wind bläst, ich produziere nicht, wenn der Wind nicht bläst. Das war so ein bisschen das Szenario und er hat dann auch gesagt, nach dem Motto, wir brauchen riesige Mengen an Land, um das überhaupt darstellen zu können mit den Windrädern. Und im Koalitionsvertrag stehen ja auch drin, 2% der deutschen Landfläche sollen für Windkraftanlagen reserviert werden, was durchaus eine ganze Menge ist. Was stimmt daran? Ist das jetzt völlig falsch? Hat er sich verrechnet? Wie sehen Sie denn eigentlich wirklich diese technische Machbarkeit? Weil Sie haben jetzt so schön so ein paar Dinge gesagt, alles ist billiger, ist alles kein Problem. Und ich so intuitiv sage mir so nach dem Motto, also wenn es so viel billiger wäre, dann wären wir nicht die Einzigen auf der Welt, die diesen Weg gehen.
Also vielleicht das noch weg, wir sind ja nicht die Einzigen, die diesen Weg gehen. Also die ganze Welt geht ja in weitgehend erneuerbare, also die Länder, die ambitionierte Klimapolitik haben, gehen in weitgehend erneuerbare Systeme. Wo es Unterschiede gibt, ist, was ist die Strategie für die letzten 10, 20, 30%, die ich flexibel erzeugen muss. Also da ist der Dissens, und da setzen manche Länder auf Kernkraft, da setzen manche Länder auf Wasserstoff, wir zum Beispiel, da setzen wieder andere Länder auf Carbon Capture and Storage, also CO2-Abscheidung und Speicherung. Was einfach nicht mehr diskutiert wird, auch in der Fachwelt und auch politisch nicht, weil die Antwort eigentlich durch ist, ist, dass 60, 70, 80% aus Erneuerbaren und eben auch größtenteils aus intermittierenden Erneuerbaren, also Wind und Sonne, kommen werden, einfach aus Kostengründen. Was diskutiert ist, wie man am besten die Flexibilität darum schafft. Und da sind wir auch beim Punkt von Herrn Dittmar, weil also den logischen Fehler, den er, glaube ich, macht, ist, dass er sagt, nur weil ein Windpark in nur 20% der Zeit produziert, das heißt dann, dass die Fabrik in nur 20% der Zeit laufen kann. Und wir müssen massive Überkapazitäten bei den Fabriken schaffen. Und Arbeitnehmer sitzen irgendwie 80% der Zeit rum und machen nichts. Also das ist, also auf Deutsch gesagt, das ist Blödsinn. Ja? Also, und das ist auch in den ganzen Studien, die er da zitiert und kritisiert, das ist da ja so nicht hinterlegt, sondern die Versorgungssicherheit des Systems ist natürlich immer ist einer der wichtigsten Parameter, die da reinfließen. Das heißt, wir brauchen konstant verfügbaren Strom, und das schaffen wir durch Erdgas als Backup, Wasserstoff als Backup, Speicher als Backup. Was gemeint ist mit der Flexibilisierung der Industrie, kann ich mal am Beispiel darlegen. Es gibt zum Beispiel einige sehr spannende Startups in Europa, die an Hochtemperatur-Wärmespeichern arbeiten. Wenn Sie in der Industrie sind und dann brauchen Sie für viele Prozesse, Prozessdampf auf 500 Grad konstant. Das machen Sie im Moment mit Kohle, mit Erdgas, entweder in einem Heizkessel oder in einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage, also Strom und Wärme als Output. Ein Weg, das zu dekarbonisieren, ist über diese genannten Hochtemperatur-Wärmespeicher, die asymmetrisch laden und entladen können. Das heißt, da habe ich im Endeffekt einen Stahlblock oder einen Betonblock, den ich in 4-5 Stunden am Tag kann ich den aufladen. Ja, also heize ich den auf 1000 Grad auf. Mit diesem heißen Stahlblock, Betonblock und so weiter kann ich dann ein konstantes Band an Prozessdampf oder Wärme erzeugen, mit dem ich meine Industrie im Prozess betreiben kann. Und da sind wir dann stromseitig flexibilisiert und ich muss tatsächlich nur in 20% der Stunden Strom verbrauchen, nämlich dann, wenn es besonders günstig ist. Da gibt es also auch ökonomische Anreize dafür. Aber die Fabrik läuft natürlich trotzdem durch. Ja? Also wirklich niemand behauptet, dass wir Fabriken jetzt nur noch irgendwie dann betreiben können, wenn die Sonne scheint oder der Wind weht.
Und wenn wir jetzt nochmal auf dieses Kostenthema kommen, weil Sie haben, wieder habe ich ein bisschen Hänger, weil ich kann natürlich sagen, wir haben einen hohen Anteil erneuerbarer Energien schon, Dänemark übrigens auch, und Dänemark und wir haben mit die höchsten Stromkosten. Da sage ich mir einfach so, Herr König sagt mir, es ist besonders günstig, und in Wirklichkeit stelle ich aber fest, es ist besonders teuer. Ich nehme ein anderes Beispiel, der Chef von einem Stahlkonzern in Deutschland hat gesagt, wir werden wahrscheinlich eher in Frankreich produzieren, perspektivisch in Zukunft, weil wir dort billigen Atomstrom haben und sind nicht von deutschem Strom abhängig. Also das müssen wir ein bisschen mal erklären, weil irgendwie, ich hätte eher gedacht, so die Zukunft liegt dort, wo Energie günstig ist, also in Norrland und in Frankreich, aber nicht unbedingt in Deutschland.
Da müssen wir, glaube ich, erstmal darauf eingehen, warum in Deutschland der Strom so teuer ist. Und das liegt, das kann man ja auch historisch nachvollziehen, im Wesentlichen am erneuerbaren Ausbau 2000 bis 2013. Also das war die Zeit, in der wir die frühen Erneuerbaren, die tatsächlich noch sehr teuer waren, extrem hoch gefördert haben. Und die wurden damals gebaut und bekommen Abnahmeverträge über 20 Jahre. Das heißt, die hängen jetzt noch im System und bekommen jetzt noch Förderung. Im Moment rechnen sich übrigens, das ist jetzt so als Anmerkung am Rande, auch die sehr frühen Erneuerbaren, weil einfach der Strom so teuer ist, weil das Gas so teuer ist. Aber in, sage ich mal, normalen Zeiten ist es so, dass die ihre Förderung eben auf 20 Jahre bekommen. Und wir zahlen deswegen noch die nächsten 5 bis 10 Jahre diese erste Welle an Erneuerbaren, die wir tatsächlich sehr teuer zugebaut haben. Und man kann die Diskussion führen, ob das damals zu viel war und ob wir damals dachten, ja, wir machen hier Industriepolitik und bauen eine große Solarindustrie, die dann alle nach China abgewechselt ist. Da wurden sicher Fehler gemacht. Ja? Also das will ich gar nicht abstreiten. In den letzten Jahren, also auch vor dem Anstieg jetzt der Gaspreise, ist da kostenseitig eigentlich nichts mehr dazugekommen. Ja? Also es ist fast kostenneutral. Die Erneuerbaren, die wir heute selbst außerhalb von Gaspreiskrisenzeiten zubauen. Das heißt, die EEG-Umlage würde auch ohne politische Interventionen, die jetzt geplant sind, in den nächsten Jahren von sich aus schon sinken. Ja, also die wäre in 5 bis 10 Jahren deutlich niedriger, als sie jetzt gerade sind. Jetzt soll sie natürlich auch steuerfinanziert werden und komplett abgeschafft werden, dann ist das Thema eh durch. Aber
na gut, wir zahlen es trotzdem. Wir zahlen es ja trotzdem, ist nur anders. Wir zahlen es an Steuern und nicht mehr mit der Stromrechnung, aber ist doch eigentlich, wir zahlen es immer noch.
Genau, aber es schmilzt eben ab, ja? Und es kommt eben kostenseitig quasi nichts mehr dazu und das alte Teure kommt raus aus dem System. Ja? Also was wir stromkostenseitig haben, ist wirklich ein Legacy-Problem, was wir uns zwischen 2000 und 2013 geschaffen haben. Das ist, wenn man es wirklich mal, wenn man mal die Grenzbetrachtung macht, dann ist das eben nicht so. Ja? Und selbst wenn man sich jetzt die französische Energiestrategie anschaut, also Herr Macron hat das ja vor 2 Wochen noch mal aktualisiert. Ja, die wollen einige neue Atomreaktoren bauen, aber die wollen vor allem massiv die Erneuerbaren ausbauen. Also die wollen, wenn ich es richtig im Kopf habe, 100 Gigawatt Solarenergie bauen und so weiter und so fort. Also das heißt, auch dort gibt es eine Verschiebung von, im Moment sind es, glaube ich, 80% Atom auf vielleicht 40-50% Atom und der Rest kommt aus Erneuerbaren. Also auch dort gibt es diese Bewegung hin zu mehr Erneuerbaren. Wieso kann das kosteneffizient sein? Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die Frage ist, was kostet mich die regelbare Leistung und wie übersetzt sich das in Gestehungskosten und wie oft brauche ich diese Anlagen dann? Und da hilft es, glaube ich, mal die CapEx von einem Kernkraftwerk, einem Kohlekraftwerk und einer Gasturbine in Relation zu setzen. Also mal anzufangen mit dem Kernkraftwerk, da gibt es riesige Unterschiede. Die Kosten explodieren da ja auch seit Jahren bei den Projekten, aber so die Ziel-CapEx von den meisten Atomkraftwerke bauenden Unternehmen sind so 4.000 bis 6.000 Euro pro Kilowatt. Also das kostet das zu bauen. Da ist natürlich Entlagerung und so weiter nicht drin. Ein Kohlekraftwerk zu bauen, kostet ungefähr 1.500 Euro pro Kilowatt, also ungefähr ein Drittel von einem Kernkraftwerk. Eine Gasturbine zu bauen, kostet ungefähr 400 Euro pro Kilowatt, also ungefähr ein Drittel bis ein Viertel von einem Kohlekraftwerk. Das heißt, wir sind bei den CapEx, also das Kapital, das ich einsetzen muss, Investitionskosten, um ein regelbares Kraftwerk zu bauen, bin ich bei einer Gasturbine ungefähr beim Zehntel von einem Kernkraftwerk. Und das sind genau die Kraftwerke, die wir bauen müssen, weil sie sehr flexibel sind, weil sie auch mit Wasserstoff laufen können und so weiter und so fort. Und die sind eben so günstig zu bauen, dass es auch kein großes Problem ist, wenn ich sie nur in 10% der Stunden nutze. Während das natürlich beim Kernkraftwerk ein riesiges Problem ist. Ja? Also niemand baut ein Kernkraftwerk, um es in 10% der Stunden zu nutzen, sondern da muss ich die hohen CapEx auf eine sehr hohe Auslastung, ja? Also 6.000, 7.000, 8.000 Stunden verteilen, sonst macht das keinen Sinn.
Jetzt bin ich mal so ein Verständnis. Ich habe wirklich keine Ahnung, darum entschuldige meine dummen Fragen. Aber jetzt mit der Variabilität habe ich verstanden, dass ich Gas leichter ein- und ausschalten kann und deshalb die geringere Auslastung des Gaskraftwerkes nicht so schlimm ist, weil Grundlast. Ich dachte immer, man braucht auch so eine Grundlast und diese Grundlast würde auch Atom zum Beispiel in Frankreich darstellen oder bei uns halt heute die Kohle. Braucht man Grundlast in der Zukunft nicht, weil die Erneuerbaren die Grundlast darstellen?
Grundlast in dem Sinne gibt es in Zukunft einfach nicht mehr. Also Grundlast im Sinne von etwas läuft 8.760 Stunden im Jahr. Also das ist einfach ein Konzept aus einer Welt, wo es einen gewissen Sockel an Nachfrage gab. Ja? Also die Mindestlast in Deutschland im Strommarkt ist ungefähr 40 Gigawatt. Das heißt, das kann man relativ davon, in einer fossilen Welt kann man relativ sicher davon ausgehen, dass diese Kraftwerke, die die so günstig produzieren können bei den variablen Kosten her, dass die durchlaufen. Wenn ich jetzt Erneuerbare in System baue und die günstiger sind, was eben schon heute der Fall ist, und das wird auch, dieser Trend wird sich fortsetzen, komme ich aus einer Welt von Grundlast in eine Welt der Residuallast. Also ich muss nicht mehr die Last über 8760 Stunden erbringen, sondern ich muss die Last dann erbringen, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Und die Residuallast wird mit steigendem erneuerbaren Ausbau wird immer weniger und entfernt sich immer weiter von der Grundlast.
Aber das habe ich nicht verstanden, weil es gibt ja, wenn die Sonne nicht scheint, der Wind nicht bläst, dann habe ich doch null Produktion.
Genau.
Also ich muss doch eigentlich in der Lage sein, zu jedem Zeitpunkt 100% der Erneuerbaren mit anderen Quellen zu ersetzen.
Also politisch muss ich das wahrscheinlich, ja. Ökonomisch, und da gibt's auch interessante Studien dazu. Also wenn man, also ein großer Hebel da ist zum Beispiel Netzausbau und internationale Zusammenarbeit. Also wenn man den europäischen Kontinent mit Stromnetzen besser verbindet und da wirklich auch über international zusammenarbeitet, dann muss ich nicht mal das, weil die erneuerbaren Erzeugung ja nicht perfekt korreliert ist über ganz Europa hinweg. Ja, also nicht überall ist gleichzeitig schlechtes Wetter, nicht überall ist gleichzeitig Flaute und so weiter. Also da gibt es Studien zum Beispiel von Elia, dem belgischen Netzbetreiber dazu, dass ich da schon relativ viel an Backup mir sparen kann. Politisch würde ich trotzdem vermuten, dass ich diese Backups brauche, weil sie im Zweifelsfall die Leute nicht bereit sind, sich auf ihre Nachbarn zu verlassen. Und da baue ich dann eben diese günstigen Kapazitäten, Gasturbinen und so weiter, die dann aber relativ wenig laufen.
Weil ich denke nur, letztes Jahr im ersten Halbjahr hatten wir sehr wenig Wind in Europa, das hat ganz Europa getroffen und daraufhin ist die Kohle mehr verfeuert worden. Also darum, es gibt schon eine Notwendigkeit dann, also ich will aber sagen, man braucht irgendwo Backup, eine Kooperation, verstehe ich, aber...
Genau, sagt ja auch niemand, dass es kein Backup braucht und das Backup wird nur sehr unterschiedlich viel laufen. Ja? Also es wird Jahre geben wie letztes Jahr, wo weniger Wind läuft, da werden dann die Erdgaskraftwerke oder die Wasserstoffkraftwerke mehr laufen. Da werden wir vielleicht in Zukunft auch mehr in den Jahren dann mehr Wasserstoffimporte haben aus Übersee, weil wir weniger Wasserstoff hier lokal fertigen und weil das weniger ökonomisch ist. Die Frage ist nicht, wie viel Leistung brauchen wir. Wir brauchen diese Backup-Leistung, sondern die Frage ist, wie viel läuft diese Backup-Leistung und das wird von Jahr zu Jahr relativ stark schwanken.
Weil ich habe mal einen Chart gesehen über Importe und Exporte Deutschlands von Strom und ich habe das so verstanden gehabt, und da können Sie mich korrigieren, weil ich habe es auch falsch gelesen, dass wir besonders gerne exportieren, dann, wenn wir natürlich der Wind bläst und die Sonne scheint, und dann exportieren wir nach Österreich, die ihre Pumpwasserkraftwerke dann auffüllen und wir zahlen denen sogar noch dafür, glaube ich, Geld, das uns abnehmen, habe ich verstanden. Und wenn wir dann importieren, importieren wir meistens Atomstrom aus Frankreich.
Wir importieren manchmal Atomstrom aus Frankreich. Wir importieren natürlich auch Kohlestrom aus Polen. Jetzt die letzten Monate hat Frankreich massiv deutschen Kohlestrom importiert, weil ein Drittel der französischen Kernkraftwerke in Wartung war und die selber ihre Last überhaupt nicht decken konnten. Also das ist einfach, man kann kurzfristig den europäischen Strommarkt nicht in Isolation betrachten. Das ist alles miteinander vernetzt und das sind ja auch keine staatlichen Entscheidungen, die da getroffen werden. Wir exportieren jetzt an die Österreicher, sondern das sind handelnde Konzerne, ja, und da betreibt dann halt der österreichische Verbund seine Pumpspeicher in Österreich. Die sehen, okay, in Deutschland kann man günstig Strom einkaufen, kaufen wir den, pumpen den Berg hoch und verkaufen ihn wieder. Also das wollen wir ja. Also das wird ja immer so als was Unerwünschtes dargestellt, aber in so einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ist ja ein volkswirtschaftlicher Effizienzgewinn, weil nicht jedes Land seine komplette Last immer selbst decken kann, sondern eben man schauen kann, okay, gibt es im europäischen Ausland Möglichkeiten, die Last günstiger zu decken.
Ich habe mich verstanden, aber ich könnte es folgendermaßen argumentieren, könnte ich sagen, naja, die Deutschen sind aber dann irgendwie dumm in diesem Spiel, weil wenn wir tendenziell billig verkaufen, weil wir Überproduktion haben und tendenziell teuer kaufen, dann wäre ich lieber der Österreicher, der billig einkauft und dann mit deutschen Strom.
Ich meine, kann man natürlich so sehen. Ich meine, wir mehr Berge in Deutschland hätten, nur Pumpspeicher zu bauen. Es ist sicher auch eine Debatte, ob die Genehmigungsprozesse für Pumpspeicher in Deutschland einfach genug sind. Sind sie sicher auch nicht. Ja, natürlich müssen wir es schaffen, mehr Flexibilität in das Stromsystem zu integrieren, um mehr von dem günstigen Strom selber zu nutzen. Ja, aber da sind wir wieder genau bei dem Punkt mit den Hochtemperaturwärmespeichern, da sind wir bei dem Punkt mit smart ladenden Elektrofahrzeugen. Je mehr dieser flexiblen Last wir in das System integrieren können, desto weniger exportieren wir nach Österreich und desto mehr nutzen wir hier. Ja? Also das stimmt absolut.
Das hieße aber auch, wenn ich jetzt mal weiter folge und wenn ich das darf, dann würde ich sagen, also erstens, wenn wir weiter so machen wie bisher, werden wir, egal ob wir nun EEG-Umlage haben oder sonst was, haben wir strukturell höhere Strompreise, weil wir dann, wenn sie billig sind, verkaufen und wenn es teuer ist, kaufen. Dann muss im Schnitt der Preis bei uns höher sein als bei den anderen, die umgekehrt handeln können. Ja, die erste These. Und dann wäre die zweite These daraus abgeleitet. Das heißt, wenn ich die Strompreise wirklich auch unter Wettbewerbsgesichtspunkten nach unten bringen möchte, dann muss ich eben diese Speichermöglichkeiten im Land schaffen. Und Speichermöglichkeiten, die Sie gerade genannt haben, oder Flexibilisierung der Autoflotte beim Aufladen etc. als Strategie, um so im Schnitt Strom günstiger zu machen.
Genau, also der zweite Punkt, lassen Sie uns damit anfangen, das absolut, es ist genau das. Also ich kann, da haben wir auch Berechnungen dazu gemacht für verschiedene Industrieabnehmer und Technologieunternehmen, wenn ich meine Nachfrage flexibilisieren kann, wenn ich beispielsweise über so einen Wärmespeicher nur in 20% der Stunden einkaufen muss, kann ich zur Hälfte oder zum Drittel vom Grundlaststrompreis, ja, also vom Durchschnitt über alle Stunden, den Strom einkaufen. Ja, also da habe ich einen massiven Stromkostengewinn. Für Elektrofahrzeuge genau das Gleiche. Ja, wenn ich das immer mittags lade, wenn die Sonne scheint, kann ich energieseitig mein Elektroauto fast gratis laden. Ja, da kommt dann natürlich noch Netzentgelt und Steuern, was ich was drauf. Aber ich kann das extrem günstig laden. Also genau diese Flexibilisierung brauchen wir. Was die internationalen Strompreise angeht, also es geht ja immer um den Börsenstrompreis jetzt, ja, also das, was gehandelt ist. Wir sehen eine relativ starke Angleichung der europäischen Strompreise in den nächsten 10, 20 Jahren, weil eigentlich alle europäischen Staaten auf relativ ähnliche Strategien setzen, was die Dekarbonisierung ihrer Energiesysteme angeht. Nämlich relativ viele Erneuerbare und irgendwas Flexibles. Und im Zeitraum von 10 Jahren wird das größtenteils Erdgas sein. Und dann haben einfach wir und alle unsere Nachbarländer haben relativ hohe erneuerbaren Anteile und Flexibilität mit Erdgas. Teilweise haben sie doch Atomkraft drin. Aber von dem, was den Preis setzt, das sind dann die Erdgaskraftwerke oder irgendwann die Wasserstoffkraftwerke. Und die Preisbildung am Strommarkt ist damit eine relativ ähnliche.
Jetzt haben wir ein paar Mal Atomkraft angesprochen. Und ich bin ja zu meinem eigenen, ich weiß nicht, was ich nicht mal machen sollte. Ich bin bei Twitter manchmal unterwegs und dann folge ich dann immer Leuten und dann gibt's heftige Schlachten. Die einen sagen, Atomkraft, das ist viel billiger, das ist einfach super günstig. Sie haben vorhin gerade vorgerechnet, wie viel der Bau kostet pro Kilowattstunde, wenn ich verstanden habe. Aber die sagen natürlich, Atomkraft ist ausgelastet. Und wenn es ausgelastet ist, ist es eine CO2-neutrale Quelle, ist viel günstiger. Andere sagen, nein, das stimmt alles gar nicht. Wie ist es denn nun? Ich meine, können die Franzosen nicht rechnen oder wieso setzen die trotzdem auf so einen hohen Anteil noch Atomkraft?
Also ich muss vorweg sagen, ich persönlich bin bei dem Thema ziemlich emotionslos. Also ich verfolge diese Twitter-Schlachten auch, versuche mich da rauszuhalten, weil ich es nicht so wahnsinnig ergiebig finde. Zunächst mal muss man unterscheiden zwischen bestehenden und neu zu bauenden Atomkraftwerken. Bestehende Atomkraftwerke sind eine sehr günstige und sehr CO2-arme Stromquelle und natürlich hätte Deutschland in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren sehr viele Emissionen eingespart, wenn wir zuerst aus der Kohle raus wären und dann erst aus der Atomkraft. Ja, also das brauchen wir überhaupt nicht drum herum reden. Ja, also das versteht auch jeder. Das war eine politische Entscheidung damals und es war sicher nicht der optimale Dekarbonisierungspfad. Jetzt, wie gesagt, wenn das technisch möglich ist, die Laufzeiten der verbleibenden 4 Gigawatt, die wir noch haben im Markt, jetzt im Zuge der Gaskrise ein bisschen zu verlängern, irgendwie ein paar Monate oder ein paar Jahre. Ich persönlich sehe das auch wirklich, wirklich emotionslos. Die interessantere Frage ist, glaube ich, ob es sich lohnt, Atomkraftwerke neu zu bauen.
Also bevor wir darauf kommen, ganz kurz, bevor wir kommen gleich auf den Neubau. Meine Frage ist die Verlängerung. Geht das überhaupt oder geht das nicht? Also ich habe jetzt gelesen, RWE hat gesagt, nee, wir wollen nicht. EMW hat gesagt, naja, wir können mal drüber reden. E.ON hat gesagt, wir können mal drüber reden. Es gibt ja auch drei, die wir gerade erst abgeschaltet haben im Dezember. Ich meine, da gibt's, Leute sagen mir, die haben gar keine Ahnung, das geht gar nicht und wir können Uran nicht kaufen und was weiß ich. Ginge es überhaupt technisch, die drei, die wir jetzt noch gerade laufen haben, wäre das möglich, die beide laufen zu lassen und wäre es vielleicht sogar möglich, noch drei von denen, die gerade eingemottet wurden, wieder anzuwerfen oder geht das gar nicht mehr?
Also im Endeffekt ist das natürlich die Frage, die beteiligten Unternehmen da beantworten können oder müssen. Ich kann nur meine Perspektive als Außensteher geben. Ich glaube, die gerade abgeschalteten, das können wir vergessen, das ginge sicher irgendwie zu extremen Kosten, aber das halte ich für extrem unwahrscheinlich. bei den 4 Gigawatt, die jetzt noch am Netz sind, da kann man, glaube ich, zwei Zeiträume unterscheiden. Also es ist so, dass die Brennstäbe von denen sind ja gerade so ausgelegt und wurden befüllt, dass sie jetzt Ende des Jahres, wenn sie abschalten müssen, auch leer sind. Ja, man will da ja nichts, man will ja nichts verschenken. Das heißt, dann müssten sie ersetzt werden. Was man, vermute ich, machen könnte, ist, dass man die AKWs den Sommer über, wenn die Gasnachfrage eh niedriger ist, runterfährt, dafür noch Energie in den Brennstäben lässt und sie damit noch mal 3 Monate weiter betreiben kann bis zum Ende der Heizsaison nächsten Jahres, ja, also bis Ende März plus minus 2023. Damit hätte man gasseitig schon einiges gewonnen, weil das Kritische beim Gas ist ja immer der Winter. Ja? Also weil wir damit heizen, ist die Gasnachfrage im Winter einfach viel höher. Das heißt, wenn ich da die AKWs noch ein paar Monate länger betreiben kann, dann hilft uns das schon mal über den nächsten Winter, einfach mit der bestehenden Ausstattung. Die nächste Frage ist dann, kann ich das noch ein paar Jahre verlängern? Und da wird es dann wirklich komplex. Also die Betreiber sagen, Brennstäbe werden normalerweise 18 bis 24 Monate im Voraus bestellt und man müsste dann neue bestellen, weil die bestehenden dann eben spätestens Ende nächsten Winter leer sind. Kann man das irgendwie beschleunigen mit sehr viel Geld? Wahrscheinlich irgendwie. Weiß jetzt aber zum Beispiel auch nicht, wie viel davon nicht irgendwie an Lieferketten aus Russland hängt. Ja, also Europa importiert ja 20% seines Urans auch aus Russland. Ein weiteres großes Problem ist natürlich das Personal. Ja. Das Personal ist kraftwerksspezifisch geschult und genehmigt. Und die wären jetzt eigentlich auch in Ruhestand gegangen. Und man hat da eben auch eben keine, oder viele von denen, und man hat da jetzt auch keine neuen Leute mehr ausgebildet, weil man ja jetzt perspektivisch eigentlich zumachen wollte. Ja. Und ob man diese Probleme lösen kann, das wird sich jetzt in den nächsten Wochen bis Monaten zeigen. Also meine Prognose wäre, bis Ende nächsten Winter geht das wahrscheinlich. Längerfristig gibt es da, glaube ich, noch einige Herausforderungen, die man lösen müsste.
Kommen wir zum Neubau, weil da hat es ja unterbrochen gehabt. Und ich meine, ich habe vielleicht das kleine ergänzende Input. Also ich habe jetzt sehr viel gelesen über diese neuen Arten der Atomkraft, also die Small Modular Reactors und so weiter. Also Rolls-Royce will ja die alten Atom-U-Boot-Antriebe, sage ich jetzt in meiner flapsigen Art und Weise, zu Atomkraftwerken bauen, die quasi klein sind, auf den Lastwagen passen und irgendwo hingeladen werden können. Kann jeder sich in den Garten einer Atomkraft stecken. Es gibt Technologien, die dazu führen, dass ihr radioaktiver Abfall schon nach 100 Jahren nicht mehr radioaktiv ist oder sowas ähnliches. Also da gibt es ja einiges, was passiert. Wie steht es denn um die? Sind die nun gar nicht kostenmäßig wettbewerbsfähig oder wie ist da Ihre Einschätzung?
Die sind im Moment nicht kostenmäßig wettbewerbsfähig. Also die sind im Moment sind die teurer als konventionelle Atomkraftwerke.
Na gut, wahrscheinlich so ähnlich wie das erste Windrad. Das war wahrscheinlich auch nicht wettbewerbsfähig.
Das ist eben genau das, was die Hersteller von den Anlagen behaupten. Das ist aber nur teilweise korrekt aus meiner Sicht, denn so eine neue Technologie sind die ja gar nicht. Ja? Also zumindest viele Arten von Small Modular Reactors sind ja quasi, wie Sie schon gesagt haben, angepasste Designs von Reaktoren auf Atom-U-Booten. Ja. Das heißt, wir haben Small Modular Reactors, haben wir seit 50 Jahren plus. Es gibt da natürlich auch Innovationen und so weiter. Und was die Hersteller von den Reaktoren jetzt sagen, ist, wenn wir genug davon bauen, dann kommen wir die Lernkurve und dann wird das irgendwann günstiger als die bestehenden Reaktoren. Das kann ich mir gut vorstellen, ehrlich gesagt. Aber es braucht natürlich einen ziemlich großskaligen Bau dieser Reaktoren. Und da stellt sich mir die erste Frage schon, wer soll das finanzieren und welcher Typ dann? Ja, weil es gibt ja nicht nur ein Small Modular Reactor Startup, sondern es gibt da zig. Ja, und bekommen die jetzt alle Geld, um ihre Designs zu skalieren oder machen wir nationale Champions oder machen wir dann europäisches Projekt? Also die Skalierung, um das vielleicht mal günstiger zu machen als konventionelle, das ist aus meiner Sicht ein Fragezeichen. Ja, aber wenn sie von den Kosten runterkommen, dann können sie durchaus eine sinnvolle Rolle spielen, eben weil sie flexibler auch fahren können als die großen Atomkraftwerke.
Ja, ich meine, für mich ist ja so, ich habe gelesen, also in der Financial Times war ein großer Artikel, dass die sehr viel privates Geld angelockt haben. Bill Gates hat auch in sowas investiert. Das heißt, es gibt private Gelder. Und wenn wir jetzt mal die Analogie ziehen zum Impfstoff, ich meine, BioNTech, da heißt es ja immer, der Staat hat gefördert. Das stimmt, der Staat hat in der letzten Phase gefördert. Die großen Investitionen bei BioNTech wurden privat getätigt, Risikokapital. Und ich würde halt sagen, na gut, offensichtlich glauben viele Menschen, Viele kapitalkräftige Menschen glauben nicht, dass es allein mit Erneuerbaren geht. Das würde jetzt Ihnen quasi nicht so ganz folgen in dem Gespräch, sondern sagen, die setzen eben auf die Alternative. Und mir persönlich ist es letztlich egal, weil ich sage, wer hinterher erfolgreich ist, entscheidet halt der Markt. Weil, vielleicht, weil wir haben ja gerade eben, Sie haben sehr schön gesagt, Sie haben gesagt, die erneuerbaren Energien sind zu teuer bei uns wegen der Jahre 2000 bis 2013. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, was wir im Prinzip ja gemacht haben, ist, wir haben dort die Privaten, die Gewinne privatisiert und die Risiken sozialisiert. Das ist genau das, was wir sonst immer kritisieren, auch bei Banken, weil die, sonst hätten die, würden sie ja nicht so dumm und dämlich jetzt verdienen, die als erneuerbare Energien. Da schöpfen wir die Supererträge nicht ab, aber wenn sie keine Gewinne gemacht haben, haben wir trotzdem Gewinne garantiert. Also, ich will immer da sagen, ist ein schönes Beispiel. Ich persönlich würde eher sagen, lass den Markt das entscheiden, als zu sagen, der Staat weiß es besser oder Herr Habeck.
Das ist eben genau die Sache, weil, also ja, es gibt diese Investments von Bill Gates in neue oder Next Generation Nuclear unter dem Banner fährt das ja, aber das ist ja alles nur für die Entwicklung dieser Technologien. Gebaut soll das dann bitte schon werden mit staatlicher Unterstützung. Ja, also da, also ich kenne keinen privaten Investor, der im großen Stil bereit wäre, neue Atomkraftwerke zu bauen, ohne eine staatliche Abnahmegarantie.
Einen Kunden braucht man. Klar, wenn so Dinge eine Milliarde kostet, brauche ich auch einen Kunden. Das ist schon klar. Ich brauche irgendeinen Kunden.
Genau, aber der Kunde ist eben überall, wo das gebaut wird, ist der Kunde der Staat. Also es gibt eben nicht die Abnahme. Die RWEs dieser Welt gehen eben nicht hin und sagen, wir bauen jetzt mal 5 Gigawatt Small Modular Reactors. Ja? Also, weil einfach die Wirtschaftlichkeit dieser Projekte, aber auch die Unsicherheiten so groß sind, dass ich diese staatlichen Garantien brauche. In Großbritannien macht das der Staat, in Frankreich macht das der Staat, in Finnland macht das der Staat und so weiter.
Aber das stimmt, eine Frage über die Unsicherheit ist aber auch eine staatlich geschaffene Unsicherheit, oder? Ich meine, schauen Sie in Deutschland, ich würde mal sagen, in Deutschland ein Atomkraftwerk zu bauen, nehmen wir mal an, es wäre jetzt wieder, Sie würden jetzt Herr Habeck und die würden jetzt sagen, die Grünen würden anerkennen, es ist CO2-neutral, machen wir. Dann hätten wir trotzdem das Risiko, wir haben eine neue Bundestagswahl oder einen Tsunami und die dann zumalige Regierung erkennt wieder von einem Tag auf den anderen, wir machen die Dinger zu. Ich meine, das ist ja passiert. Ich meine,
Das ist in Deutschland sicher so, aber die politisch geschaffte Unsicherheit ist ja in Frankreich oder in Großbritannien zum Beispiel viel geringer. Und trotzdem passiert das dann nur mit staatlicher Förderung. Ja, und da muss man ja auch nochmal unterscheiden zwischen expliziter und impliziter Förderung. Ja, also zum Beispiel das Risiko eines Atomunfalls ist nicht versicherbar. Ja. Also da brauche ich schon mal die staatliche Ansage, wir übernehmen das. Sonst baut das von vornherein überhaupt niemand. Ja, also kein Rückversicherer dieser Welt versichert Atomunfälle. Aber das reicht ja nicht, sondern es wird eben darüber hinaus, also Hinkley Point C hat einen garantierten Stromabnahmevertrag für 92,50 Pfund die Megawattstunde, wenn ich es richtig im Kopf habe, über 35 Jahre. Ja, also das ist die staatliche Garantie, die da gemacht werden muss für die nächste Generation von Kernkraftwerken in Großbritannien. Diskutiert man jetzt die quasi über so ein Regulierungsmodell zu finanzieren, also dass der Staat quasi die CapEx bezahlt und dann auf die Verbraucher einfach umlegt, dass man das also komplett aus dem Strommarkt rausnimmt. Ohne solche Modelle fliegt das nicht. Also wenn Bill Gates sagt, okay, wir entwickeln jetzt die Technologie und wir bauen das ohne staatliche Förderung, be my guest natürlich, aber das ist ja genau nicht das, was passiert bei neuen Atomkraftwerken.
Herr König, ich blicke auf die Uhr. Vielleicht zum Abschluss noch die Frage. Das Wall Street Journal hat ja mal geschrieben über Deutschland, the world's most stupid energy policy. Und jetzt sind Sie natürlich hier tief drin. Ich will jetzt nicht sagen, Sie sind ja Bestandteil dieser Energiewende, aber irgendwie sind Sie ja dabei als Berater. Stimmt das? Und vor allem, was würden Sie auch im anderen sehr umstrittenen Gast in meinem Podcast zu zitieren, Herrn Lomborg, entgegenhalten, der sagen würde, naja, also wenn das so ein tolles Vorbild ist, was Deutschland ist, warum folgen so wenig? Sie haben vorher gesagt, naja, andere machen es auch, aber ich glaube, unser Weg ist schon einmalig. Ich meine, wenn wir jetzt reingucken, würden Sie sagen, jawohl, es ist so, oder wenn Sie jetzt sagen, Mensch, wir gehen nächste Woche gemeinsam zu Herrn Habeck, das würden Sie ihm sagen, wo er eine Kursänderung einschlagen sollte.
Also kurz zu Herrn Lomborg, ich glaube, da haben wir jetzt nicht mehr die Zeit für, mit dem habe ich auch noch fundamental ein paar andere Probleme, aber vielleicht nur seinen Punkt zur deutschen Energiewende. Es ist ja eben schon so, dass ein Großteil der Welt jetzt eben auf den sehr hohen Anteil der Erneuerbare plus irgendwas Regelbares umschwenkt. Ja? Und das ist eben nicht, wie vor 10 Jahren noch gesagt wurde, wir machen hier 80% Kernkraft oder wir machen Kohle mit CCS und so weiter. Das wurde ja alles vor 10 Jahren sehr kontrovers diskutiert. Kohle mit CCS ist nichts geworden, wird auch nichts mehr werden, weil es kostenseitig einfach von den Erneuerbaren geschlagen wurde. Das heißt, also ist die große Teil der Welt machen gar nichts so viel anderes als wir. Und die Frage ist, okay, Kernkraft macht das günstiger? Kann sein. Ja? Kann auch sein, dass nicht. Wird man sehen. Aber was man jetzt auf 5 bis 10 Jahre machen sollte, nämlich erneuerbare ausbauen, Netze ausbauen, Flexibilitäten schaffen, auch Speichertechnologien sicher fördern und in den Markt bekommen. Das ist, da kann man quer nach Europa schauen, aber auch in die USA, das ist relativ ähnlich überall. Hat Deutschland die dümmste Energiepolitik weltweit? Also ich glaube, der größte Fehler, den wir in den letzten 10, 15 Jahren gemacht haben, ist die Abhängigkeit von russischem Gas, die wir geschaffen haben. Und ja, da spielt vielleicht der Atomausstieg eine kleine Rolle, aber es ist so, wenn man sich den Anteil von Erdgas an der Primärenergie in Deutschland anschaut, ja, also da sind wir genau im europäischen Durchschnitt. Also 24% unserer Primärenergie kommt aus Erdgas. Das ist in Europa genau das, auch 24%, in UK schon mit ihren ganzen Kernkraftwerken 36%, Niederlande 38%, also da gibt es auch einige Länder, die doch deutlich mehr haben. Aber wir sind das einzige große Land, das mehr als 50% von seinem Erdgas aus Russland bekommt und das keine alternativen Versorgungswege geschaffen hat. Ja? Also Niederlande, Frankreich, Spanien, Italien, die haben alle LNG-Terminals gebaut und das haben wir versorgt und das wird jetzt die nächsten Jahre zu einem richtig großen Problem für uns.
Herr König, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Es war ein spannendes Gespräch. Ich würde mich freuen, wenn wir es bei Gelegenheit mal fortsetzen können. Dann können wir auch gerne mal darüber philosophieren, was Herr Lomborg auch alles falsch gesagt hat. Auf jeden Fall für heute erstmal vielen herzlichen Dank und herzliche Grüße.
Danke für die Einladung.
Ich fand das Gespräch sehr interessant. Wir werden sicherlich mit Herrn König noch einmal sprechen zu einem anderen Anlass, um da tiefer einzusteigen in die Diskussion, die wir auch hatten zum Thema technische Machbarkeit und auch zum Thema, ob Björn Lomborg es sich hier so leicht macht mit seinen Überlegungen. Er hat es am Ende etwas angedeutet im Gespräch, dass er die Aussagen von Herrn Lomborg da kritisch sieht. Für heute bleibt mein Fazit erstmal die Enttäuschung in gewisser Hinsicht, dass es wohl nicht so leicht möglich sein wird, die Laufzeit der Atomkraftwerke entsprechend zu verlängern. Ich bedauere das, ich hätte es besser gefunden, wir hätten das noch gekonnt und würden das auch tun und sollten es auch meines Erachtens weiter prüfen. Und zum anderen doch die Aussage, dass wir eben wissen, wir müssen importieren in Zukunft, wir können nicht eine Autonomie anstreben, wir müssen in Zukunft eben entsprechend Strom importieren und vor allem auch Wasserstoff importieren. Und hier dann entsprechend die richtige Schlussfolgerung rauszuziehen als Politik wäre für mich entscheidend. Nämlich zu sagen, wir reden nicht mehr nur so sehr viel über Windräder und Solarzellen und wir reden nicht nur darüber, wie wir Wasserstoff in Deutschland erzeugen können, sondern wir sollten anfangen, eine Strategie zu erarbeiten, gemeinsam mit der EU, wie wir eben sicherstellen, dass uns aus Ländern mit besseren Voraussetzungen, mit besseren klimatischen Voraussetzungen entsprechend in Zukunft der Wasserstoff geliefert wird. Ein wichtiges Thema, ein wichtiges To-do meines Erachtens und meine Sorge ist leider Gottes hier, dass die Politik eben nur denkt bis in den kommenden Winter, also die Gasspeicher füllt, was sicherlich ein großer Fortschritt wäre und zum anderen aber eben nicht darüber nachdenkt, wie wir sicherstellen, dass wir in 10 Jahren wirklich eine andere Energieversorgung haben. Denn die Krise, die wir jetzt erleben, ist auch hausgemacht. Letztlich müssen wir uns eingestehen, wir haben Putin auch letztlich die Instrumente gegeben, überhaupt in der Situation zu sein, einen Angriffskrieg zu führen, weil wir uns in so einem hohen Maße von seinen Energielieferungen abhängig gemacht haben. Heute haben wir sogar Zeit für eine Hörerfrage.
Herr Dr. Krämer schreibt: Lieber Herr Stelter, eine möglicherweise zumindest bedenkenswerte Anmerkung zu dem aktuellen UA-Konflikt und der Auswirkung auf den viel kritisierten Euro. Folgendes Szenario: Die EU rüstet auf und wird somit militärpolitisch unabhängiger. Dies wird zumindest einigermaßen koordiniert erfolgen und entsprechend auch zu engerer außenpolitischer Abstimmung führen. Somit wird es der EU besser möglich, eigene Interessen auch politisch und militärisch umzusetzen. Im Gegenzug steigt das Vertrauen auch in die gemeinsame Währung, den Euro? Dass dies eine Chance für EU und Euro sein könnte, habe ich in den bisherigen Diskussionen noch sehr wenig gehört. Was meinen Sie?
Lieber Herr Dr. Krämer, recht haben Sie. Es ist eine riesige Chance für die EU und für den Euro. Die Frage ist, worin liegt diese Chance? Wer nutzt sie? Welche Interessen werden damit befriedigt? Und erreichen wir hinterher die Ziele der Stabilisierung von der EU und Euro? Also, ich glaube auf jeden Fall, dass das Momentum in der EU und in der Eurozone jetzt sehr gut ist, um wirklich die erforderlichen Reformen anzugehen. Das betrifft die Frage der Fiskalstrategie innerhalb der Europäischen Union. Es betrifft die Strategie der gemeinsamen Schuldenaufnahme, der gemeinsamen Investitionen. Hörer dieses Podcasts wissen, dass ich immer skeptisch bin, wenn es darum geht, einfach so in eine Schulden- und Transferunion einzusteigen. Und hier ist eben meine Sorge, dass gerade Frankreich das gegebene Momentum dazu nutzen wird, das eigene Modell durchzudrücken. Das eigene Modell ist im Prinzip, wir haben einen gemeinsamen Schuldentopf, wir nehmen gemeinsam Schulden auf, aber die einzelnen Mitgliedstaaten können weiter autonom entscheiden über ihre Fiskalpolitik. Und das halte ich eben für nicht gut, das halte ich sogar in absehbarer Zeit für ein großes Problem, einfach deshalb, weil es die Spaltung innerhalb Europas befördern wird. Was wäre denn ein Gegenmodell? Und das wäre genau der Punkt, wo ich sagen würde, jawohl, man könnte das Momentum nutzen. Dazu müsste aber die deutsche Politik jetzt nach vorne mal stehen und sagen, wir machen mal einen Vorschlag, statt weiter getrieben zu werden von den anderen. Und dieser Vorschlag sollte sich orientieren an dem, was wir in den USA sehen und was wir in der Schweiz sehen. Was haben wir denn dort? Wir haben Kantone oder Bundesstaaten, die finanziell autonom sind mit eigenen Einnahmen. Wir haben einen Bundesstaat, der über eigene Einnahmen verfügt und diese auch bundesweit einsetzt. Aber wir haben eine ganz klare Regel, nämlich die Regel, dass zum einen der Bundesstaat niemals einsteht für die Einzelstaaten und die Einzelstaaten voneinander auch nicht. Also der Kanton St. Gallen dürfte nicht dem Kanton Genf beispringen, wenn er finanzielle Schwierigkeiten hat. Und zum anderen wissen wir, dass die Notenbanken, gerade in den USA, dann eben nur Bundesanleihen kaufen und nicht die Anleihen von einzelnen Bundesstaaten, um da die Zinsen zu senken. Das heißt, wir brauchen ein Modell, wo wir sagen, jawohl, wir haben Italien, Frankreich, Deutschland mit eigener Verschuldungskapazität. Für diese Schulden haften sie aber alleine. Und wir haben ein deutlich größeres Budget auf EU-Ebene. Dieses Budget wird über Steuereinnahmen und auch über gemeinsame Schulden finanziert. Und die EU kann damit EU-weite Projekte finanzieren. Das Problem, was wir haben, ist, wie kommen wir von heute zu morgen? Also wie schaffen wir es von der heutigen Situation, dorthin zu kommen? Und da müssen wir einfach anerkennen, wir haben heute das Problem, dass die Schuldenstände, die Staatsschuldenstände zwischen den Ländern sehr unterschiedlich sind. Und deshalb sollten wir eigentlich hingehen und sollten sagen, mein berühmtes Modell, Hörer wissen das, lasst uns doch die vorhandenen alten Staatsschulden auf einer europäischen Ebene bündeln, bis zu einem bestimmten Prozentsatz des Bruttoinlandsproduktes. Lass es 80 sein, 100, 120%, das ist mir letztlich egal. Wir können bei dem Vorgehen auch etwas großzügiger sein gegenüber Ländern, die höhere Schulden haben, aber wir sollten auf jeden Fall mitmachen. Und diese Schulden werden auf europäischer Ebene gebündelt, werden dort quasi geendlagert und werden immer wieder refinanziert, wie man das mit Staatsschulden sowieso macht. Und dann hätten wir deutlich tiefere Schuldenstände oder gar keine Schulden im Falle von Deutschlands. Und wir würden dann wissen, jawohl, jeder kann alleine agieren. Wenn dann Italien ein Problem hat, finanziell, dann wissen die Gläubiger Italiens, jawohl, das ist unser Risiko. Wir bekommen keine Hilfe aus Brüssel, wir bekommen keine Hilfe aus Berlin. Genauso wenig wie Chicago Hilfe bekommt aus Washington. Das heißt, das ist im Prinzip die goldene Regel, die wir einführen sollten. Und ich finde, wenn die deutsche Bundesregierung sich bereit erklärt, quasi zu dieser einmaligen Bereinigungsaktion für vergangene Schulden und sich dabei auch großzügig erweist, dass dann es möglich sein sollte, die Verträge so zu ändern, dass eben es ein klares No-Bailout-Verbot gibt, dass die Staaten, also die Bundesstaaten dieser Europäischen Union dann jeweils zwar Staatsschulden ausgeben könnten, aber schon gleich mit entsprechenden Klauseln, die eine Umschuldung und Restrukturierung erleichtern und dass es darüber hinaus eben einen ausgeweiteten Bundeshaushalt gibt, wie in den USA, der ausgleichend wirken kann, aber nichts darüber hinaus. Das wäre mein Vorschlag und insofern, wenn wir das Momentum, das sich jetzt gerade abzeichnet in der EU und in der Eurozone, so nutzen würden, wäre ich überglücklich. Meine Sorge, lieber Dr. Krämer, ist allerdings, dass wir eher einfach zustimmen einer Transferunion, die diese Rahmensetzung nicht hat. Und dann haben wir das Problem, dass die Staaten weiter autonom über ihr Geld entscheiden, größere Schulden machen und letztlich dann Schulden machen zulasten jener, die sie gar nicht gewählt haben, weil sie eben nicht in Frankreich leben, sondern in Deutschland oder in den Niederlanden. Bleibt mir, Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf ein Wiederhören in der kommenden Woche. Herzliche Grüße, Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond The Obvious 2.0